Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Viele Stars heute bei uns in der Sendung, zum Beispiel George Clooney. In Venedig wurde das Filmfestival eröffnet und der Hollywood-Schauspieler bekam heute Abend schon mal den goldenen Ehrenlöwen. Zu Venedig hat er aber ohnehin ein ganz besonderes Verhältnis.
I have had a love story with Venice for about 30 years and in fact was married here. And so I would say that my greatest moment here was obviously my wedding, because I would get in a lot of trouble if I don't say that.
Das große Venedig-Erlebnis für George Clooney, sagt er, war also seine Hochzeit. Und wenn er was anderes behauptet, bekommt er richtig Ärger. Seit heute Abend gibt's für ihn ein weiteres Venedig-Highlight, den Ehrenlöwen. Wir sprechen in Fazit über den Eröffnungstag und auch über die Filme, die in Deutschland in dieser Woche ins Kino kommen. Noch ein Festivalliebling, Sandra Hüller. Spielt Erika Mann in Vaterland? Ob sich der Film lohnt? Erfahren Sie bei uns. Außerdem schauen wir in die sehr kleine Stadt Monheim, wo mit der Kulturraffinerie K714 ein sehr großer neuer Veranstaltungsort eröffnet wurde. Und wir betrachten noch einmal die Reaktionen um die Schließung des Russischen Hauses in Berlin, die jetzt offenbar auch im Wahlkampf eine Rolle spielt. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir steigen glamourös ein in unsere Sendung. Heute Abend wurden die internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffnet, zum 83. Mal. Und gleich zu Beginn gab es auch schon die großen Starauftritte am Lido. Schließlich wurde George Clooney, der goldene Ehrenlöwe, verliehen. Und er hat die dann auch angemessen gerührt entgegengenommen.
And I am appreciative of all of you reminding me that although none of us are going to get out of this alive, with determination and with love, and with respect, as a society, we might just somehow get out of it intact. I thank you very much. I hope you have a wonderful festival. Thank you.
Mit Entschlossenheit und Liebe und Respekt also können wir als Gesellschaft eventuell aus den Krisen der Gegenwart herauskommen. So bedankte sich heute Abend George Clooney. Über den Eröffnungstag und auch den Eröffnungsfilm Ink von Oscar-Gewinner Danny Boyle kann ich jetzt sprechen mit Patrick Wilinski, unserem Filmkritiker vor Ort am Lido. Hallo Patrick, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei George Clooney. Der goldene Ehrenlöwe, also für einen der populärsten und vielleicht auch politischsten Hollywood-Stars und Regisseure. Wie eng ist denn Clooney mit diesem Festival verbunden, dass man ihn für diese Ehrung auserwählt hat?
Ja, also man muss schon sagen, dass George Clooney hier in Venedig so etwas wie das inoffizielle Maskottchen des Festivals ist. Seit 30 Jahren ist er hier regelmäßiger Gast, also entweder als Regisseur, damals mit Good Night and Good Luck, ein großer Erfolg, der hier in Venedig begann, ihn bis zu den Oscars brachte. Mittlerweile wird ja dieser Film auch als Broadway-Stück inszeniert. Clooney war hier schon als Schauspieler, als Produzent, also in allen möglichen Funktionen, und ein Festival ohne George Clooney ist in Venedig eigentlich kein gelungenes Festival. Und ich fand es sehr schön, wie er heute auf der Bühne ganz der Diplomat war, wie er erinnerte an seine Erfahrungen hier vor Ort, die übrigens nicht alle sehr schön waren. Er erinnerte an die Premiere von Ein unmöglicher Härtefall, wo das Publikum nicht einmal gelacht hat und sich alle nur umgedreht haben und ihn angesehen haben und gefragt haben, was ist das? Und er zu seiner Co-Partnerin auf der Leinwand, Catherine Zeta-Jones, sagte, renn, lauf weg. Also er öffnete sich hier, er ist ein charmanter Mensch. Er war aber auch sehr politisch, er erinnerte daran, welche Funktion das Kino haben sollte, haben kann. Er als Produzent hat in diesem Jahr einen Film aus Beirut hier im Programm, und natürlich kritisierte er enorm die aktuelle Regierung unter Trump in Amerika. Er hofft, dass mit den Midterm-Wahlen im November eine neue Ära der Politik, des Verständnisses aufkommen lässt. Also den George Clooney, den man sich so wünscht, den hat man hier wirklich in allen Farben und Formen erlebt.
Den politischen George Clooney auch. Ein Politikum war ja auch schon die Pressekonferenz der Jury. Wir haben hier in Fazit darüber berichtet, die war aus Vorsicht erstmal abgesagt worden. Man fürchtete offenbar Fragen und Antworten zum Krieg in Gaza. Nun wurde sie heute aber doch abgehalten. Wie lief das denn nun ab?
Ja, es war jetzt erstaunlich eine unpolitische Pressekonferenz. Man fragte sich so ein bisschen, woher denn überhaupt die Angst kam. In Venedig, vielleicht sollte man das wissen, ist es anders als bei anderen Festivals. Es sitzt nicht die ganze Jury vorne, es sitzt nur die Jurypräsidentin da und die Jurypräsidenten der kleineren Jurys. Es gibt ja unterschiedliche Reihen in Venedig. Und die erste Frage war natürlich nach dem politischen Kino, aber danach wurde auch schon gar nicht mehr wirklich nachgefragt. Es wurde nicht gebohrt zu Gaza oder der Ukraine. Es wurden nicht versucht, irgendwelche Bekenntnisse das herauszukitzeln. Also ich muss schon sagen, man fragte sich, warum man vorneweg so ein bisschen gedroht hat mit der Absage dieser Pressekonferenz, denn sie war am Ende etwas harmlos.
Ja, dann hören wir mal, wie die diesjährige Jurypräsidentin Maggie Gyllenhaal, die wir ja auch als Schauspielerin und als Regisseurin kennen, sich da heute bei der Pressekonferenz geäußert hat.
We could say, how are we possibly here talking about movies right now, when the world is in a state of emergency? To me, the answer has something to do with empathy. I think that if movies really are an honest look into other people's experience, that they are fundamentally, unavoidably political.
Also Filme können es nicht vermeiden, politisch zu sein, wenn sie tief in die Erfahrungen von Menschen hineinschauen. Heute gab es ja schon einen ersten großen Eröffnungsfilm, Ink, von Danny Boyle. Das ist der Regisseur unter anderem von Trainspotting. Der erzählt vom Aufstieg der britischen Boulevardzeitung The Sun. Ist es als Erfolgsgeschichte angelegt oder vielleicht doch schon auch dann als Lehrstück über den Niedergang des Journalismus?
Naja, ich würde sagen, beides. Und das macht diesen wirklich überraschend smarten und spannenden Film auch aus. Es geht im Grunde darum, wie der australische Zeitungsmogul Rupert Murdoch und der britische Zeitungsredakteur Larry Lamb in den 1960er Jahren einen Pakt schließen. Sie wollen das britische Zeitungsestablishment aufbrechen, durcheinanderrütteln, indem sie dieses Boulevardblatt The Sun zur erfolgreichsten und meistgelesensten Zeitung in der englischen Welt machen. Und zwar, indem sie alle Regeln brechen, die bis dahin so für die Welt der Zeitung galten. Sie schreiben über Sex und Kriminalität, Fernsehen und Sport, das Wetter. Sie zeigen nackte Haut und provozieren das Establishment mit so Grenzüberschreitungen einer nach der nächsten. Und das halt großen Erfolg. Und der Film zeigt, dass mit wirklich furioser Geschwindigkeit und Energie, also das Ganze ist erst so ein Schelmenstück über eine Gruppe ausrangierter Journalisten, die da angeheuert werden. Das hat auch was von diesen Sport-Underdog-Geschichten, wo keiner an das Verliererteam glaubt. Aber dann kippt der Film in der zweiten Hälfte in etwas Düsteres. Es gibt viele Opfer dieses Erfolgs, Konflikte, Stress mit Politik und Staat. Und Danny Boyle fängt auch das übrigens mit wunderbar technischen und visuellen Einfällen ein. Da gibt es 360-Grad-Kameras, schiefe Einstellungen, alles wuchtig, alles unterhaltsam. Für mich ist der Film als Medienkritik so präzise und so bitterböse, dass er mich nicht nur an Meisterwerke wie Network von Sidney Lumet erinnert hat, sondern eben auch auf die Art und Weise, wie das klassische Hollywood in den 30er und 40er Jahren die Welt der Zeitungen und Medien gezeigt hat, wo Autoren ja wie Ben Hecht den Journalisten als letzten Cowboy des 20. Jahrhunderts präsentiert haben. Jetzt macht das Ing mit unglaublichen Dialogen, perfekt für unsere Zeit, ein wirklich großer Wurf.
Und im Zentrum steht eine populäre Figur, der Verleger Rupert Murdoch. Danny Boyle hat heute betont, dass er ihn gerade nicht als Monster zeigen wollte, obwohl er für viele aus der Branche ja eigentlich ein Monster ist.
We didn't want to, the stage play doesn't do this either. It doesn't monsterize Rupert Murdoch, which of course I think a lot of people do know. And I think it's because he represented at the time a breath of fresh air.
Also das Ganze basiert auf einem Theaterstück, sagt er hier auch, und es ist offenbar so, dass dieser Murdoch eine Erfrischung auch dargestellt hat, mal eine wirklich neue Figur. Wie wird das denn in dem Film deutlich? Kommt er dieser Figur Murdoch wirklich nahe?
Ja, er kommt ihr nahe. Er hat auch etwas wie Sympathie für den Teufel, könnte man sagen. Mhm. Gerade in der ersten Hälfte des Films versteht Danny Boyle, dass Murdoch als australischer Bauernjunge, der da im Journalismus ein bisschen Karriere down under gemacht hat, in Großbritannien ein Establishment auftrifft, das ihn absolut nicht akzeptiert. Also dieses britische Establishment mit seinen Hinterzimmer-Lords und Ladies, die sich ihre Macht aufgeteilt haben und über die Menschen hinweg ihre Medienimperien da vor sich hin verwalten. Dagegen kam er jetzt mit dieser neuen Zeitung mit den Tabuthemen und öffnete sich aber auch für sehr emanzipatorische Gesten. Er ließ Frauen schreiben, was gar nicht als okay galt. Sie waren Redakteurinnen, sie haben den Ton angegeben. Das zeigt der Film alles sehr präzise, fast schon dokumentarisch. Es ist aber am Ende natürlich ein Blick in die Büchse der Pandora, weil wir lernen, dass all diese Typen, sei es Rupert Murdoch, sei es Mark Zuckerberg oder Elon Musk, das sind Disruptoren. Die kommen in eine situierte Medienszene und verändern sie, indem sie Tabus verschieben, ethische Standards und Moral, aber sie verändern eben auch unser Verhältnis zur Wahrheit und zur Welt. Und deshalb ist Ink, wie ich finde, nicht nur so ein historisches Stück Zeitgeschichte, es ist ein Lehrstück, eine Parabel über die Folgen dieser Disruption, die die Welt ja bis heute verändert hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass Danny Boyle einen so wunderbar aktuellen und modernen Film in sich hat. Das ist wirklich ein toller Einstieg in das Festival gewesen.
Große Begeisterung und ein erstaunlich politischer Festivalbeginn insgesamt. Ist damit denn jetzt schon der Ton gesetzt für die kommenden Festivaltage?
Ja, man wird so hoffen. Also ich denke, Maggie Gyllenhaal als Jurypräsidentin hat versucht, den Film als Empathiemaschine groß zu machen und damit natürlich die politische Seite nach vorne zu bringen. Ich vermute, es wird Parteien und Player geben, denen das nicht reicht. Ich glaube, es wird weiter noch über Gaza gestritten werden, über die Ukraine als großes, wichtiges Thema. Ich finde aber, dass das große politische Thema der nächsten Tage KI ist. Wir haben ja hier einen komplett KI-generierten Dokumentarfilm im Programm und sowohl Maggie Gyllenhaal als auch George Clooney und Danny Boyle haben heute ungefragt von sich aus sich sehr skeptisch gegenüber der KI geäußert und über das, was es mit der Filmkunst macht. Also Politik an allen Ecken. Es wird ein wildes Festival und das ist ja vielleicht nicht das Schlechteste.
Auf keinen Fall. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Patrick, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und wir berichten hier in Fazit natürlich weiter vom ältesten Filmfestival der Welt, von der 83. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Gestern haben wir hier in Fazit darüber berichtet, die Spannungen zwischen Deutschland und Russland spitzen sich zu nach dem gescheiterten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig-Halle. Inzwischen sind nach Recherchen von der Süddeutschen Zeitung, dem NDR und dem WDR zwei Tatverdächtige identifiziert worden. Es handele sich um einen gebürtigen Russen mit lettischem Pass und einen Mann aus Belarus mit russischem Pass. Die Sanktionen gegen Russland, die gestern bekannt gegeben wurden, beinhalten unter anderem verschärfte Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige, die Schließung des Generalkonsulats in Bonn und des russischen Hauses in der Berliner Friedrichstraße, das sich als reines Kulturzentrum identifiziert. Die Reaktionen gehen hin und her, gewinnen an Schärfe und sie weiten sich auch auf die aktuellen Wahlkämpfe aus. Wie ist das einzuordnen? Das kann ich jetzt besprechen mit der Germanistin und Historikerin Irina Scherbakowa. Sie ist Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Schönen guten Abend, Frau Scherbakowa.
Guten Abend.
Putin selbst bezeichnete die Strafmaßnahmen als schweren Fehler und behauptete, die Beweise seien gefälscht. Dmitri Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates in Russland, sagt, Deutschland verdiene, Zitat, einen direkten Schlag gegen alle deutschen Produktionsstätten für Militärtechnik. Frau Scherbakowa, bei aller Begriffshaarspalterei, Hybrid oder Nicht-Hybrid, wenn man das so hört, muss man ja doch mal fragen, sind wir jetzt offiziell im Krieg mit Russland?
Es ist formell natürlich und offiziell kein Krieg, aber man soll die Augen nicht zumachen. In Wirklichkeit läuft der Krieg. Der Krieg läuft jetzt über schon 4,5 Jahren. Und ich würde sagen, es geht ja natürlich jetzt um dieses russische Haus und um die Kultur irgendwie. Aber ehrlich gesagt, es gab viel schlimmere Sachen am Anfang mit diesem Zögern und nicht wirklich anerkennen, dass es ein Krieg ist, dass es ein Angriff ist, in dem man so zögerlich war mit der Waffenlieferung für die Ukraine. Und das müssten wir alle mit ansehen. Also wie schwierig das war, diese Entscheidung, diesen Krieg als wirklich so einen Krieg anzuerkennen. Aber jetzt nach 4 Jahren in so einer Situation, wo täglich, weil die Bombardierungen, Raketenbeschüsse, also die häufen sich, also das wird immer schlimmer mit jedem Tag, also wie Kiew aussieht, wie Odessa aussieht, jeden Morgen höre ich die Nachrichten mit Angst, wie viele Opfer gibt es dort und es weitet sich aus. Wir sehen, also wie diese Versuche, das ist schon nicht mehr Zersetzung und das ist schon nicht mehr die Bedrohung, das sind schon Angriffe auf die eigentlich NATO-Staaten. Und diese ganzen jetzt Bombengeschichten, diese Drohnengeschichten und so, also das ist ja natürlich Hybrid oder nicht Hybrid, aber das ist in Wirklichkeit viel mehr als ein kalter Krieg. Und das nicht anzuerkennen, also da immer wegschauen zu wollen, also in meinen Augen ist das eine sehr, milde gesagt, Verharmlosung. Also dieser Gefahr, die von Putin ausgeht, die haben selbst ja Medvedev zitiert.
Wie schätzen Sie denn jetzt die Sanktionen ein? Sind das angemessene Reaktionen auf diese hybriden Angriffe aus Russland?
Ganz ehrlich zu sein, also für mich klang das eher als eine große Ankündigung und eine eher, wie soll man sagen, nicht harmlose, aber eher eine schwache Reaktion. Und ich glaube, also ich hoffe, dass das vielleicht der erste Schritt ist, dass vielleicht dem viel ernsthafter Schritte folgen werden, weil sonst wäre das also nochmals eine Bestätigung. Und das ist nicht wirklich in meinen Augen das, was jetzt passiert ist. Was wir zur Kenntnis jetzt bekommen haben, das ist nicht so schmerzhaft für Putin.
Kommen wir mal zu dem russischen Haus mitten in Berlin. Da gibt es also eine Buchhandlung, Kunstveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, ein Restaurant. Das französische Innenministerium hat aber vor kurzem erklärt, das Haus werde von russischen Geheimdiensten genutzt. Warum wird, meinen Sie, ausgerechnet dieser Ort jetzt zu so einem Symbol für den Konflikt?
Na, russisches Haus ist ein Symbol. Mhm. Mitten in Berlin, in der Friedrichstraße. Und alle wissen, es gehört dem russischen Staat. Das ist von Anfang an ein Symbol. Und ich finde, was mit diesem russischen Haus eigentlich passiert, da hat man nach dem Beginn dieses Krieges, nach diesen Angriffen gegen Ukraine, nach diesen Kriegsverbrechen, steht dort das russische Haus und sie behaupten, also das ist ein Hort der russischen Kultur, das dem russischen Staat gehört. Also das war unerträglich und in erster Linie für die Ukrainer natürlich, aber auch für die politische Immigration und so. Also das sollte viel früher passiert sein.
Das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht und Teile der Linken kritisieren den Schritt, die AfD übrigens auch. Das BSW verteilte heute offenbar im Foyer des russischen Hauses auch Petitionsflyer mit der Aufschrift »Deine Unterschrift gegen kulturelle Barbarei, russisches Haus erhalten«. Offenbar facht dieses Thema jetzt auch nochmal den Wahlkampf an. Wie nehmen Sie das wahr? Wie wird das jetzt benutzt?
Das ist benutzt, das ist überhaupt keine Kulturbarbarei. Also Barbarei ist das, übrigens Angriff auf die russische Kultur betreibt die russische Regierung und der russische Staat in einem viel größeren Ausmaß. Also erstens, welche kulturelle Institutionen in der Ukraine schon zerstört werden, Bibliotheken, Archiven, Museen, Kirchen und so weiter und so fort. Und dass die Wagenknecht-Partei dann versucht, irgendwie daraus einen Gewinn zu bekommen. Aber wir wissen ja sehr, also schon seit dem Beginn dieses Krieges, wie Wagenknecht zu diesem Krieg steht. Und es geht hier überhaupt nicht um irgendwelche russische Kultur. Es geht darum, also die Wähler sozusagen an die Nase zu führen. Und mit dieser Parole, ach, russische Kultur und so, die kann man auf eine ganz andere Weise unterstützen. Und es gibt genug russische Kultur in der Opposition übrigens. Also das ist reine Spekulation.
Man geht nun davon aus, dass wohl auch die Goethe-Institute in Russland, zumindest aber in Moskau, die ja immer noch arbeiten, geschlossen werden könnten. Das würde, wie viele befürchten, die komplette Aufkündigung der kulturellen Zusammenarbeit bedeuten. Was für Folgen hätte das Ihrer Ansicht nach für die Bevölkerung in Russland? Nehmen Sie diese Sorge ernst oder ist das vielleicht zu vernachlässigen?
Um Gottes Willen, nach diesen 4 Jahren, nachdem dieser Staat so einen Krieg führt, nachdem so viele russische Schriftsteller zu ausländischen Agenten erklärt werden, nachdem die Zensur eingeführt wird und so weiter und so fort, nachdem also, ich weiß nicht, so viele Kulturträger, Menschen, die ich persönlich kenne, für ein paar Worte, für ein Gedicht im Gefängnis sitzen für mehrere Jahre. Es ist vielleicht, also ich selbst war jahrelang, natürlich vor dem Krieg und auch Memorial, wir hatten sehr gute Kontakte zu Goethe-Institut, aber das waren andere Zeiten. Und wenn das auch für einige Menschen ein Verlust ist, von wegen irgendwelcher Veranstaltungen und so. Es ist, wie soll man sagen, eine kulturelle Institution quasi im Krieg und in so einem Staat, der so einen Krieg führt. Und das ist der Preis. Das ist der Preis. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit nicht so relevant. Es tut mir leid, also für die Menschen im Goethe-Institut, die es gut meinen, also mit der Kultur und so weiter und so fort. Aber das ist der Preis und das ist noch ein sehr kleiner Preis, wie gesagt, in Anbetracht von all dem, was dieser Krieg uns jeden Tag bringt.
Die Historikerin und Germanistin Irina Scherbakowa, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Premierminister Burnham hat seine Forderung an das British Museum zur Rückgabe der Parthenon-Skulpturen an Griechenland zurückgezogen. Das berichtet die Financial Times. Burnham hatte bereits 2002 erklärt, er unterstütze die Rückgabe der Parthenon-Skulpturen an Griechenland und diese Aussage erst 2023 erneut bekräftigt. Damals fügte er hinzu, dass die Rückgabe ohne Auflagen erfolgen solle. Nun sieht er laut der Financial Times darin eine Angelegenheit des British Museum. Rechtlich liegt für ihn die Verantwortung dafür dort. Die Parthenon-Skulpturen im British Museum in London sind schon seit den 1980er Jahren ein Streitpunkt zwischen Großbritannien und Griechenland. Mehr als 180 prominente jüdische Künstler und Wissenschaftler, darunter die Regisseure Todd Haynes und Joel Cohen, haben einen offenen Brief zur Unterstützung von US-Schauspieler Mark Ruffalo unterzeichnet. Ruffalo hatte in den sozialen Medien auf die Verbindungen zwischen Paramount Skydance und der Tech-Firma Oracle hingewiesen. Oracle liefert seit langem Software an die israelischen Streitkräfte und die Regierung. Paramount beschuldigte daraufhin Ruffalo, antisemitische Klischees zu bedienen. Der Brief weist die Anschuldigungen als Teil einer, wie es heißt, empörenden Verleumdungskampagne zurück und fordert ein Ende der, Zitat, falschen und gefährlichen Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen. Fast zwei Monate beschäftigte das Schicksal von Buckelwal Timmy ganz Deutschland. Jetzt gibt es in Hamburg ein Theaterstück über ihn und auch das sorgt für Wirbel. Wie die FAZ berichtet, werden die nächsten Aufführungen von Timmy, die Hope stirbt zuletzt, am Ernst-Deutsch-Theater von Sicherheitskräften geschützt. Das bestätigte das Theater auf Anfrage. Nach der Uraufführung im Juli gingen beim Regisseur und dem Ensemble Hassnachrichten ein. Ein Schauspieler erhielt eine Morddrohung. Umstritten war die Inszenierung auch wegen der Verwendung von Motiven aus der katholischen Liturgie. So wird der Theaterwahl unter anderem auf einem Altar aufgebahrt. Der Historiker Konrad H. Jarausch ist mit 85 Jahren gestorben. Er starb gestern in Chapel Hill in den USA, wie das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam heute mitteilte. Nach Lehrtätigkeiten an verschiedenen Unis in den Vereinigten Staaten übernahm Jarausch ab Anfang der 90er Jahre Gastprofessuren in Deutschland. Auch Forschungsaufenthalte führten ihn ins Land. Ab 1998 leitete er zusammen mit anderen das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Außerdem war Jarausch ein Pionier der Digital History in Deutschland. In der Fachzeitschrift Zeithistorische Forschungen setzte er von Anfang an auf das hybride Format.
Früher mussten Menschen für die Kohle weichen, zum Beispiel in Dörfern wie Kainberg, Kuckum oder Berverath bei Erkelenz, die für den Braunkohletageabbau Garzweiler geopfert wurden und schlicht abgebaggert werden sollten. Deshalb wurden Bewohner umgesiedelt. Mehr als 90% der Immobilien wurden an RWE verkauft. Doch dann kam 2022 die Wende, der Kohleausstieg. Und 5 Dörfer blieben überraschend stehen. Jetzt macht sich dort auch die bildende Kunst breit. Gefördert von Bund und Land fließen 2,8 Millionen Euro in das Projekt Landfolge, Kunst- und Kulturlandschaft Garzweiler. Den Anfang macht eine ehemalige Dorfkirche, in der Kunstbücher zum Selbststudium einladen. Sabine Oelze hat sich das für uns angesehen.
Tief unten im gigantischen Loch arbeiten 2 Schaufelradbagger. Noch 4 Jahre graben sie hier weiter nach Braunkohle. Überall sieht man die Spuren des Tagebaus. Entwässerungsgräben, Pumpen, Kanäle und 5 Dörfer, die eigentlich abgerissen werden sollten. Alt-Kuckum ist eines von ihnen. Kein Mensch auf der Straße, leerstehende Geschäfte, heruntergelassene Jalousien. In der Herz-Jesu-Kirche, einem schlichten Backsteinbau, wartet der Kurator und Kunsthistoriker Raimund Stecker. Da, wo früher die Gemeinde saß, stehen jetzt die Bände seiner Kunstbibliothek in weißen Billigregalen. 6000 Bände.
Das sind alles nur Künstlermonographien, also alphabetisch geordnet von A, ich glaube, Abakanowitz bis Z, Subaran. Ja, ich habe irgendwie mit 14 habe ich halt eine Buchbinderlehre begonnen und habe mit keinem Buch gearbeitet, das ich mir nicht auch gekauft habe.
Die Kirche wurde an RWE verkauft und 2021 entwidmet. Jetzt will der Zweckverband Landfolge Kunst- und Kulturlandschaft Garzweiler sie wieder zurückkaufen. Noch ist sie nur gemietet. Ein ungewöhnlicher und entlegener Ort für so viel gedrucktes Kunstwissen. Vorübergehend leben ukrainische Geflüchtete in Alt-Kuckum. Am Wochenende kommen Radfahrer und ein paar Touristen. Sonst ist nicht viel los. Stecker will die Kirche nun mit Ausstellungen, Lesungen und regelmäßigen Öffnungszeiten beleben.
Ich finde diese Situation, diese Aufbruchgeschichte hier einfach total spannend. Je ferner die Orte sind, woher die Leute kommen, desto faszinierter sind sie. Und das ist irgendwo etwas, ja, was mich natürlich auch fasziniert, gebe ich zu.
Die Kunstbuchkirche ist nur der Anfang der Wiederbelebungsoffensive. Alt-Kuckum und die anderen totgesagten Dörfer heißen jetzt Zukunftsdörfer. Noch klingt das nach Etikettenschwindel. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, soll eine neue Identität her. Ausgerechnet die Kunst soll dabei helfen. Jörg Meyer, Sprecher des Zweckverbands, begründet das so.
Wir haben jetzt schon den Eindruck, dass gerade Künstlerinnen und Künstler diese Situation auch besonders empfinden und besonders damit, jeder auf seine Art und jeder auf seine Art, aber damit umgehen wollen. Also diese Orte machen etwas mit einem. Das geht mir auch immer noch so, wenn ich am Tagebau stehe. Das tue ich sehr regelmäßig. Da hat man irgendwie spezielle Gefühle.
Dabei bildet die Kunst nur einen kleinen Teil eines riesigen Umbaus. Aus dem Tagebauloch soll bis 2066 ein See werden, umgeben von einer völlig neuen Landschaft. Klingt nach einem großen utopischen Versprechen. 2,8 Millionen Euro stellen Bund und Land allein für die Kunst bereit. Vorbild sind andere Regionen wie Lothringen, Vent des Forêts, Wind der Wälder heißt dort ein Projekt. Künstler arbeiten in 6 abgelegenen Dörfern. Entstanden ist eine Kunstroute mit Skulpturen in der Landschaft, die jährlich mehr als 50.000 Besucher anlockt. Nur in Frankreich waren die Dörfer bewohnt. Hier müssen die Bewohner erst wiederkommen. Nahezu ausgestorben wirkt auch Alt-Kaienberg. Das Dorf liegt nur 350 Meter von der Abbruchkante entfernt. Ein leerstehender Bauernhof und ein Küsterhaus sollen das neue Kunstzentrum bilden.
Dort sollen Ateliers entstehen, Werkstätten, Ausstellungsräume, auch perspektivisch ein kleines Café, also wie gesagt auch öffentliche. Und die Idee ist, dort Künstlerinnen und Künstler einzuladen, für eine begrenzte Zeit zu wohnen, zu arbeiten und Kunstwerke zu schaffen, die idealerweise dann auch hier im Raum verbleiben.
Bei einer Mitmachaktion wurde schon mal die Fassade bunt angemalt. Christina Dudde ist die Kunst- und Kulturmanagerin des Zweckverbands.
Der Hof ist aber eben seit auch mehreren Jahren unbewohnt und entsprechend sanierungsbedürftig. Das heißt, es muss erstmal vom Gebäude her wieder aufgebaut werden und dann vermutlich erst gegen Ende 29 wird dann tatsächlich das so weit sein, dass wir auf dem Hof Künstler beherbergen können.
Für das Kunstprogramm hat man sich gut vernetzte Leute wie Raimund Stecker oder Gregor Jansen, ehemaliger Direktor der Kunsthalle Düsseldorf, ins Boot geholt. Aber eine Spezialbibliothek im fast leeren Alt-Kuckum wirkt trotzdem erstmal wie ein UFO. Ob Kunst helfen kann, diesen gespenstischen Ortschaften eine neue Identität zu geben, wird sich zeigen. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht nur dazu dient, die hässlichen Seiten des Tagebaus ein bisschen hübscher aussehen zu lassen.
Sabine Oelze hat sich das Projekt Kunst- und Kulturlandschaft Garzweiler für uns angeschaut. Country-Legende Emmylou Harris gibt am Sonntag ihr einziges Deutschlandkonzert. Nicht in Berlin, nicht in Hamburg oder Köln, nein, in Monheim am Rhein im Rahmen der Eröffnungstage der neuen Kulturraffinerie K714. Über 160 Millionen Euro hat die kleine Stadt in ein topmodernes Allzwecktheater gesteckt, in das bis zu 5000 Leute passen. Manche halten das für Größenwahn, andere bejubeln die Eröffnung als ein Zeichen der Hoffnung in den immer dramatischer werdenden Spardebatten. Wir haben in Fazit schon von der Baustelle berichtet. Geschäftsführer Martin Witkowski sagt auch mit Blick auf die Kritik:
Wenn man dann aber einfach mal sich mit der Sache beschäftigt, dann ist es eigentlich ein Schachzug, dass wir unternehmerisch gesagt haben, wenn wir ein so großes Industriedenkmal schon haben, dann lass uns doch einen Spielplan überlegen, der in die Größen 250 Personen bis 5000 funktioniert, um auf den sehr unterschiedlichen Veranstaltungsmarkt reagieren zu können.
Ja, das sagt Geschäftsführer Martin Witkowski. Heute gab es das sogenannte Pre-Opening der Kulturraffinerie mit einem Konzert des Konzertgebau-Orchesters Amsterdam. Stefan Keim ist für uns vor Ort. Schönen guten Abend, Stefan.
Hallo, André.
Eines der besten Orchester der Welt war da heute Abend zu Gast, muss man so sagen. Und muss dann natürlich auch fragen, hat das neue Haus den Akustikcheck bestanden, zumindest was diese Art von klassischer Musik betrifft?
Weitestgehend ja. Also es ist ein wirklich wunderbar plastischer, durchhörbarer Klang. Es gab erst das 5. Klavierkonzert von Beethoven mit Víkingur Ólafsson am Klavier. Und das ist ja so ein Poet, so ein analytischer Träumer, der nicht zu großen dramatischen Gesten neigt. Und da hört man doch das Orchester, auch wenn das Fagott kein Solo spielt, sondern nur so ein kleines bisschen Bassgrundierung gibt, habe ich das wirklich perfekt gehört. Ein kleines Problem gab es allerdings, und zwar ist die Lüftung zwischendurch angegangen, oh, und blöderweise gerade im leisen zweiten Satz. Das war so eine Geschichte, da habe ich dann auch mit dem Martin Witkowski in der Pause kurz drüber gesprochen. Da meinte er, ja, hier sind so viele Sicherheitsvorschriften und sowas passiert. Da müssen wir noch dran arbeiten. Also da muss ein bisschen nachgearbeitet werden. Aber nach der Pause gab es dann die sehr, sehr spätromantische 5. Symphonie von Sergei Prokofjew.
Laut, und da, die ist laut.
Ja, die ist laut, die ist rhythmisch, die ist schwungvoll und durchaus auch zwischendurch abgründig und so ein bisschen dissonant. Also der wirklich der ganz große Orchesterklang in allen Schattierungen. Und das hat einfach großartig geklungen. Das Publikum hat am Schluss gestanden und gejubelt. Und es ist ja wirklich was Besonderes in unserer Zeit, dass so ein großes Projekt wahrhaftig nochmal durchgezogen und eröffnet wird.
Du hast ja auch mit Orchestermusikern sprechen können. Was sagen die denn zu diesem Aufführungsort?
Große Begeisterung, die haben die Klimaanlage auch gehört, haben mir aber auch gesagt, das kennen wir, solche Sachen passieren immer mal in Konzerthäusern und es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit an einer perfekten Akustik. Aber sie waren total begeistert, vor allen Dingen, weil sie sich gegenseitig richtig gut gehört haben. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Aussage, denn hier sollen ja nicht nur die großen Sinfoniekonzerte stattfinden, sondern du hast es erwähnt, die unterschiedlichsten Veranstaltungen, auch Kammermusik. Musik. Und da ist ja unbedingt diese Feinheit des Hörens und des Klangs unbedingt nötig. Und das scheint auch auf der Bühne sehr gut geklappt zu haben. Die waren richtig stolz, dass sie das hier eröffnen durften.
Und das Gebäude selbst, wie sieht das denn nun aus? Es liegt ja direkt am Rhein, oder?
Ja, einfach nur malerisch. Das heißt ja K714, weil direkt hier der Kilometerstein 714 ist, übrigens auch mit einer Skulptur von Markus Lüpertz direkt am Rhein. Und wenn man sich dann umdreht, dann sieht man eben dieses Haus, eine alte Fassabfüllanlage. Man sieht noch an einigen Wänden so die alten Ziegel und die Rundbögen. Da ist dann aber eben sozusagen dieser neue Saal komplett wie ein Kubus reingebaut worden. Und vor allen Dingen, ich war gerade noch mal kurz draußen, wenn es jetzt dunkel ist, dann schimmert das so. Dann hat das auch, wenn die Sonne drauf scheint, könnte dieser Effekt passieren, war heute nicht. Aber jetzt im Dunkeln sieht man das richtig leuchten. Das ist also schon ein ganz eigenartiges, im positiven Sinne Schmuckstück, dieses Gebäude.
Du hast schon gesagt, es ist eine große Leistung, dass das jetzt geklappt hat. Schauen wir nochmal zurück. Monheim wollte sich als Kulturstadt profilieren. Dann kam aber die Wirtschaftskrise bei der letzten Kommunalwahl, wechselte die Mehrheit im Stadtrat. Dann wurden einige Kunstprojekte gestoppt. Aber die Kulturraffinerie war schon sehr weit vorangeschritten. Wie ist denn nun im Augenblick, jetzt wo es geschafft ist, die aktuelle Stimmung vor Ort?
Ja, die neue Bürgermeisterin, die eben nicht zu der Fraktion und der Partei gehörte, die das Ganze hier so nach vorne brachte, hat gerade ein paar Worte gesprochen. Ich konnte auch noch kurz privat mit ihr reden. Sie steht inzwischen völlig hinter dieser Kulturraffinerie. Es wäre natürlich auch ein Blödsinn, wenn das jetzt was anderes wäre. Denn natürlich ist das für Monheim, das muss man sagen, das ist eine 40.000 Einwohnerstadt im Kreis Mettmann, auch eine große Belastung. Aber es ist ja nicht nur für Monheim gedacht. Hier kommt eine kleine Stadt und sagt, wir wollen ein Kristallisationspunkt für eine ganze Region sein. Ich habe zum Beispiel auch gerade neben einem Besucher aus Wermelskirchen gesessen. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Und dahinter stehen die Monheimer jetzt natürlich. Wie gesagt, jetzt ist das Gebäude eröffnet, jetzt muss es auch ein Erfolg werden.
Wie schätzt du denn das Programm ein? Ist da jetzt eine Mischung tatsächlich aus Hochkultur und Popularität angedacht? Monheim ist ja seit einigen Jahren auch die Exilheimat des Kiew Symphony Orchestras.
Ja, auch das überzeugt mich durchaus. Also es gibt so etwas wie die deutschen Hip-Hop-Meisterschaften. Das kann man, Messen gibt's hier. Das kann man ja alles in dieser riesigen Halle machen. Es gibt aber auch noch einen kleineren Saal. Da kann man dann auch Lesungen machen. Es gibt durchaus sehr viele populäre Kabarettisten und Comedians. Thorsten Sträter wird nächste Woche sein Comeback-Programm hier spielen. Aber du hast es erwähnt, auch wirklich sehr, sehr viele interessante Projekte der Hochkultur. Das Kiew Symphony Orchestra Joshua hatte hier seine Exilheimat. Und besonders interessant finde ich, und das ist wirklich auch eine Idee von Monheim und wird nur hier stattfinden, die holen Kyle Eastwood, den Komponisten und Sohn von Clint, der für viele Filme von Clint Eastwood die Musik komponiert hat, die holen den nach Monheim und machen hier gemeinsam ein Programm. Also es soll auch wirklich ein Ort des kreativen Austauschs werden.
Was bedeutet das denn jetzt? In Düsseldorf ist, wie wir wissen, der Bau einer neuen Oper gerade erst gestrichen worden. Verschiebt sich da jetzt vielleicht sogar ein Teil der Kultur in die kleineren Städte? Ist das vorbildlich?
Ich habe den Eindruck, dass wir sowieso etwas mehr in die sogenannte Provinz schauen müssen. Denn auch an den sogenannten Bespieltheatern, die kein eigenes Ensemble haben, gibt es immer wieder total interessante Projekte. Ich denke da zum Beispiel an Gütersloh in Westfalen, an viele andere Sachen. Das heißt nicht, dass die Metropolen da, dass die Provinz den Metropolen den Ruf abläuft. Das geht nicht. Aber du hast es ja schon erwähnt, das einzige Deutschlandkonzert von Emmylou Harris, und die ist nicht irgendwer, findet hier in Monheim statt. Ähnliche Dinge sind natürlich weiter geplant. Also das ist schon eine Sache mit Potenzial und warum nicht mal nach Monheim?
Stefan Keim war für uns beim Eröffnungskonzert der Kulturraffinerie K740-14 in Monheim am Rhein. Stefan, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Wir waren schon in Venedig bei der Festivaleröffnung und kommen jetzt nochmal zum Kino zurück. Zu zwei Filmen, die morgen bei uns anlaufen. Der eine spielt in einer Kostümschneiderei in Rom in den 70er Jahren, der andere im Nachkriegsdeutschland. Vaterland. Seit seiner Uraufführung in Cannes und der deutschen Premiere beim Filmfest München ist der Film über Thomas Mann vom polnischen Regisseur Paweł Pawlikowski medial schon ziemlich durch die Decke gegangen. Wohl auch, weil er die ganz großen Film- und Theaterstars vereint. Hier zum Beispiel.
Du bist der schlimmste Karrierist, dem ich je begegnet bin.
Also, Maja, ich bin noch nicht meiner Karriere wegen in Deutschland geblieben, sondern aus einem ganz simplen Grund. Ich bin Schauspieler. Ja? Das ist alles, was ich kann. Und ein Schauspieler, der kann nun mal nicht ohne seine Muttersprache existieren.
Es gibt genug andere Dinge, die man tun kann, ohne seine Seele zu verkaufen.
Ja?
Sandra Hüller als Erika Mann, Joachim Meyerhoff als Gustav Gründgens und Thomas Mann wird gespielt von Hans Zischler. Nun kommt Vaterland endlich in die deutschen Kinos und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Jörg, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Thomas Mann geht ja in Deutschland eigentlich immer. Man erinnert sich noch an den legendären Fernsehmehrteiler Über die Manns von Heinrich Brilleur, damals mit Armin Müller-Stahl und Sophie Reuss. Das war ein großes Panorama. Paweł Pawlikowski geht da jetzt offenbar sehr viel reduzierter ran. Der Film ist gerade mal knappe anderthalb Stunden lang. Worauf konzentriert er sich denn?
Eigentlich nur auf 5 Tage. Und zwar geht es um eine Reise, die Thomas Mann in das Nachkriegsdeutschland gemacht hat, in das geteilte Deutschland 1949. Und beide deutsche Staaten, die es noch gar nicht richtig gab, wollten ihn irgendwie für sich gewinnen und haben ihn beide damit gelockt, ihm einen Goethe-Preis zu verleihen. Also nahm er einmal den Goethe-Preis in Frankfurt am Main entgegen und etwas später dann eben auch in Weimar. Und was Paweł Pawlikowski nun macht, ist, er zeigt anhand eben dieser Geschichte, dass der Kalte Krieg eben mitten im Gang ist. Und das hat dann teilweise auch eine sehr ironische Prämisse, wie sie beide irgendwie um ihn buhlen. Die einen versprechen ihm, vielleicht sogar Bundespräsident zu werden. In der DDR hätten sie es ganz gerne in der Figur von Johannes R. Becher, dass er der Präsident der Akademie der Künste Ost wird. Und Thomas Mann versucht sich da immer ziemlich vornehm zurückzuhalten. Er sagt auch wirklich nicht zu. Und das Interessante, wie gesagt, an dem Film ist, dass man einmal schon so ein Deutschlandbild sieht, was man eigentlich aus deutschen Filmen so nicht kennt. Insofern ist es dann schon interessant, dass Paweł Pawlikowski diesen Film gemacht hat. Und es ist, wie gesagt, so ein Sittenbild einerseits. Andererseits ist es auch ein Familiendrama, weil Klaus Mann spielt eben auch eine Rolle. Und dieser ungeliebte Sohn von Thomas und der sehr eng eben mit Erika eine sehr enge Beziehung zu ihr hatte. Und der Regisseur Paweł Pawlikowski, den ich kürzlich auf Deutsch interviewen konnte, hat diese Geschichte irgendwie auch sehr schön auf den Punkt gebracht.
Diese Situation, diese Familien, diese Dreieck zwischen Vater, Sohn, Bruder, Schwester, Tochter, Vater, das ist so stark und so kompliziert und so reich, dramatisch, ne? Wie in einer griechischen Tragödie. Und diese Reise durch diese ideologische Landschaft, Minenfeld, und die Familiengeschichte erschien mir als eine super Geschichte zu erzählen für einen Film.
Also wie eine griechische Tragödie, im Grunde genommen Familiendrama und gleichzeitig Porträt des geteilten Deutschlands. Finden diese beiden Elemente gut zusammen?
Ich finde ja, weil Pawel Pawlikowski immer weiter zurückgeht eigentlich in der Zeit, in seinen letzten 3 Spielfilmen. Man denkt ja immer, er hätte erst mit Ida angefangen, aber das stimmt ja nicht. Er ist ja, hat eine ganz interessante Biografie. Er ist 57 in Warschau geboren, dann mit seiner Mutter nach Großbritannien gegangen. Der Vater war in Westdeutschland, da hat er auch einige Jahre gelebt. Dann hat er später Literatur studiert und kam dann eben nach Polen zurück 2013 mit diesem ganz, ganz starken Film Ida. Und die Optik ist bei ihm immer sehr wichtig. Mhm. Auch Vaterland ist in Schwarz-Weiß gedreht, in 4:3.
Also das viel kleinere
Das Bildformat. Viel kleinere Bildformat, aber dadurch wirkt alles so viel intensiver und so viel dichter. Und natürlich, wenn ich einen Film über ein zerstörtes Land wie Deutschland drehe und ich finde dazu noch die richtigen Bilder gedreht, haben sie das übrigens teilweise in Polen, dann macht das schon was mit einem Zuschauer. Und ich war sehr, sehr beeindruckt von diesem Film, weil es Pawlikowski eben durchaus gelingt, sehr ambivalente Figuren zu zeigen. Also Thomas Mann als eine sehr ambivalente Figur zu zeigen. Und er hat auch die perfekten Darsteller dafür gefunden. Hans Zischler, wenn man den gesehen hat, dann glaubt man, ja, das war Thomas Mann und kann sich Thomas Mann schon gar nicht mehr anders vorstellen. Und Sandra Hüller macht das eben auch wieder ganz großartig.
Sie ist wie immer, muss man ja
sie
sagen.
Sie ist wie immer und Pawlikowski hat auch gesagt, sie war für ihn gesetzt. Also er konnte sich gar keine andere vorstellen. Ja, und sie macht das, ja, auch mit so einer Ruhe, beherrscht sich dann, aber manchmal bricht es eben auch einfach aus ihr heraus. Und dieses sehr Menschliche, das zeichnet sie einfach aus. Und insofern ist es auch ein ganz großer Darstellerfilm, aber man darf nicht vergessen, es ist auch ein ganz großer Regiefilm und eben auch optisch eine Wucht und Musik spielt auch eine Rolle. Also für mich ist das so ein typischer Film, was Film alles kann, so aus dem Vollen schöpfen.
Dann kommen wir mal zum zweiten Film heute, der führt nämlich auch in die Vergangenheit. Diamanti spielt vor über 50 Jahren. Also auch ein historischer Film oder eigentlich auch ein Kostümfilm, oder?
Ja, und auch natürlich jetzt ein ganz bunter Film. Wir haben gerade von einem Schwarz-Weiß-Film geredet. Der hier dauert jetzt 2 Stunden, 12 Minuten. Ach. Also ist auch ein bisschen episch ausgelegt, aber auch eine sehr schöne Hommage an das Kino, weil Ferzan Ospitek, ein in der Türkei geborener italienischer Regisseur, der in Italien wahnsinnig populär ist. Diamanti haben über 2 Millionen Zuschauer beispielsweise gesehen. Der feiert da das Kino. Es fängt damit an, Ospitek, als er selbst, lädt Schauspielerinnen vor allen Dingen und ein paar Schauspieler ein, mit denen er unbedingt arbeiten möchte, zu einem Essen. Und dann verteilt er das Drehbuch und dann fängt der Film im Film eigentlich erst an. Und es geht um eine Kostümschneiderei von 2 Schwestern, die fürs Theater und fürs Kino arbeiten. Man fühlt sich ein bisschen an Almodóvar erinnert, nur nicht ganz so durchgeknallt. Aber das Schöne ist, es geht jetzt nicht nur um so eine Kostümschneiderei und die Solidarität, sondern die Frauen werden wie in so einem Ensemblefilm so langsam ein bisschen vorgestellt, was nach der Arbeit passiert. Die eine hat einen gewalttätigen Mann, eine andere hat einen Sohn, der plötzlich ganz apathisch ist. Also das ist eben sehr schön, dass sehr viel mehr erzählt wird als nur eine weitere Hommage an das Kino. Die übrigens auch sehr gelungen ist. Aber diese Mischung aus beiden hat mich sehr überzeugt.
Der Regisseur ist aber nicht so populär wie bei uns, Almodóvar. Seine Filme scheinen eher so ein bisschen unterm Radar zu laufen. Woran liegt das denn, wenn sie doch in gewisser Weise so ähnlich sind und offensichtlich auch viel Spaß machen?
Ich denke, es liegt einfach daran, also ein paar seiner Filme sind herausgekommen, wie Hammam zum Beispiel oder Männer al dente. Für mich sein bisher schönster Film von 2003 war Das Fenster gegenüber. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es immer sehr kleine deutsche Verleiher sind, die diese Filme nehmen, die da nicht viel Werbung reinstecken können. Dadurch ist der Name nicht wirklich bekannt und da kann auch niemand aufgebaut werden. Wenn dann nur so alle 6-7 Jahre mal ein Film immer von einem anderen Verleih kommt, der Regisseur auch nicht nach Deutschland eingeladen wird, da glaube ich, hängt auch vieles leider damit zusammen. Aber es lohnt sich wirklich und wer noch nie einen Film von ihm gesehen hat, der kann jetzt mit Diamanti anfangen.
Super, also 2 klare Empfehlungen.
Durchaus.
Aber Jörg, du hast jetzt auch noch eine traurige Nachricht mitgebracht.
Ja, Jean-Paul Rapneau ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das ist natürlich ein schönes Alter. Der Mann hat nur 8 Filme gedreht. In Deutschland, glaube ich, ist am bekanntesten Cyrano de Bergerac. Ja, und ich war ein bisschen traurig. Ich mochte seine Filme. Er hat mit großen französischen Stars gedreht. Die waren sehr, sehr populär, aber auch irgendwie sehr schön und sehr menschlich. Auch mit Adjani und Montand, Feuer und Flamme beispielsweise. Eine schöne Vater-Tochter-Geschichte. Ich war deshalb ein bisschen traurig, weil der Film Cyrano de Bergerac ist hauptsächlich in Ungarn gedreht worden. Ich war dort damals in Budapest Filmstudent und hatte damals das große Glück, 10 Tage am Set von Cyrano sein zu dürfen und hatte Rapneau als einen sehr bedächtigen, sehr sorgfältigen Regisseur kennengelernt. Und deswegen hat mich das jetzt vielleicht ein bisschen mehr berührt als bei anderen.
Jörg Taschmann, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und Diamanti und Vaterland, die beiden Filme, sind dann ab morgen in unseren Kinos zu sehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Florian Werner hat sie für uns aufgeschlagen.
Ein Blick in Deutschlands imposantestes Milliardengrab. Den wagt Boris Pofalla in der Welt. Gemeint ist mit dem polemischen Begriff Milliardengrab die Kölner Oper, die Ende dieses Monats wieder eröffnet. 14 Jahre war sie wegen Sanierung geschlossen, die Baukosten haben sich vervielfacht. Pofalla fühlt sich ungut an den Berliner Flughafen BER erinnert, munkelt etwas von Menetekel und fragt missmutig, hat sich all das Geld, all die Zeit gelohnt? Überraschenderweise lautet seine eindeutige Antwort ja. Das sanierte Haus sieht wunderbar aus, hell, elegant, frisch und zugleich originalgetreu, modernistisch. Pofalla zeigt sich rundweg begeistert, weist aber auch darauf hin, dass in den kommenden Jahren Dutzende deutscher Opern und Theater, gerade aus der Nachkriegsmoderne, ertüchtigt werden müssen. Köln ist keine Ausnahme, sondern ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Bleiben wir beim Thema Musik. In der Zeit bespricht Jens Balzer Before the World Blows von Erykah Badu, das erste neue Album der Sängerin seit 16 Jahren. Versinke im Boden, Teufel, die Königin ist zurück, um uns zu erlösen, schwärmt der Autor hörbar ergriffen und fährt fort. Sie ist die größte Soul-Sängerin ihrer Generation. Sie singt und spricht und beschwört die Geister, die uns quälen. Und an den schönsten Stellen dieses unglaublich schönen neuen Albums kann man dann sogar noch die Geister hören, die sie in die Flucht schlägt. Ein Geist, den Badu selbst in die Welt entließ, war übrigens das Wörtchen woke. Vor knapp 20 Jahren verwendete sie den Begriff in einem Song. Seitdem hat er sich weltweit verbreitet und ist, wie Geister das so tun, mutiert. Balzer schreibt, Badu hat in den folgenden Jahren immer wieder ihr Befremden mit dem bekundet, was aus der Wokeness dann geworden ist. Es ging ihr ja gerade nicht darum, Debatten zu verhärten und Stimmen auszuschließen, sondern darum, dass alle gehört werden und alle mitreden dürfen. Unbedingt gehört werden sollte, wenn man Jakob Jatzer in der Süddeutschen Zeitung folgt, auch das neue Album Killer der deutschen Sängerin Mine, das diesen Freitag erscheint. Die Künstlerin habe sich darauf tatsächlich, eigentlich ein Pressemeldungsklischee, auf radikale Weise neu erfunden. Sie verwendet jetzt viel analoge Synthesizer, aber auch mal einen 80-köpfigen Chor. Biazza schreibt, Resultat ist ein kathedralenüppiger Monumentalklang, der mindestens mal mittelradikale Agnostiker ins Wanken bringen dürfte. Und natürlich würde man sich so einen Gesang inzwischen von einer KI bauen lassen, aber sagen wir mal so, jeder soll sich erstmal vor so einen Chor aus echten Menschen stellen und spüren, wie Geist und Herz und Nervensystem wieder etwas regenerieren und elastischer werden und vielleicht sogar ein bisschen gesund. Der Sänger Monchi von der Punkband Feine Sahne Fischfilet hat wiederum, nein, kein neues Album aufgenommen, sondern ein Buch geschrieben, Jenseits der Brandmauer über mein Leben in der ostdeutschen Provinz. Der Soziologe Matthias Quent empfiehlt die Lektüre im Freitag. Monchi beschreibt, ohne das so zu benennen, Wege aus der Spirale affektiver Polarisierung, so der Soziologe. Schon einzelne Worte können heute ausreichen, um uns im Kampfmodus zu verhärten oder flüchten zu lassen. Gegen diese Verhärtung schreibt Monchi an. Mehr konkrete soziale Beziehungen, weniger aufgeladene Triggerdebatten. So kann man seine Devise auf den Punkt bringen. In dem Ort, wo Monchi lebt, hat die AfD bei der letzten Wahl über 50% bekommen. Dennoch hat sich der Sänger entschieden zu bleiben. Und er begründet diese Entscheidung mit einem Satz, mit dem auch wir für heute schließen wollen. Machen ist immer geiler als meckern.
Florian Werner mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.